Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind sagt Ihnen etwas und dann das Gleiche nochmal und nochmal. Sagen Sie, das kenne ich ganz gut, wenn mein Kind quengelt, dann wiederholt es sich ja gerne mal. Aber können Sie sich auch vorstellen, dass Ihr Kind einfach vergessen hat, was es einen Moment zuvor gesagt hat? NCL, neuronale Ceroid-Lipofuszinose oder vereinfacht Kinderdemenz. Das ist das Thema, über das wir heute reden. Das ist eine Erkrankung, die immer noch wenig und wahrscheinlich zu wenig bekannt ist. Und deswegen ist sie heute unser Thema bei den Kinderdocs. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Hamburger Abendblatt. Und bei mir in unserem ganz neuen Studio ist Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Kinderärztin in Hamburg und Sprecherin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Hallo Charlotte, schön, dass du da bist.
Hallo Achim.
Ja, und Charlotte, du bist nicht allein gekommen, sondern du hast einen ganz speziellen Gast mitgebracht. Vielleicht möchtest du ihn selber mal vorstellen.
Ja, zu Gast hier heute bei uns im Podcast ist Dr. Frank Stehr. Er ist Vorsitzender der NCL-Stiftung. Was die Stiftung genau macht, das besprechen wir gleich noch. Und ich freue mich sehr, aber ihn als kompetenten Gesprächspartner hier zu haben, damit wir diese seltene Erkrankung einfach mal in den Fokus rücken, auch ein bisschen besprechen, was sind eigentlich seltene Erkrankungen. Aber wir fangen vielleicht einfach mal an mit den, ja, der Gruppe der NCL-Erkrankungen, die auch als Kinderdemenz bezeichnet werden. Herr Stehr, vielleicht können Sie uns einmal oder unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was wir unter einer NCL, einer neuronalen Ceroid-Lipofuszinose, verstehen.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute über ein doch seltenes Thema sprechen. Man kennt mittlerweile ja verschiedene Unterformen von NCL, mittlerweile über 13 verschiedene NCL-Formen. Die erste Form wurde quasi 1826 von einem deutschen Kinderarzt, Otto Christian Stengel, beschrieben. Es hat sich herausgestellt, dass es sich da wahrscheinlich um die sogenannte juvenile NCL-Form gehandelt hat. Und seitdem hat man eben auch noch weitere NCL-Formen entdeckt. Gehäuft in Deutschland kommen vor allem drei Formen vor, die auch immer dann benannt werden nach dem jeweiligen betroffenen Gen. Und die wurden alle so durchnummeriert und zählen 1, 2 und 3. Das sind so die häufigsten, in Anführungsstrichen häufigsten Formen. Wir reden eben von einer seltenen Krankheit, die häufigsten Formen von NCL. Und ja, die unterscheiden sich. Sie gehören aber weiterhin zur gleichen Gruppe der Krankheit, weil eine bestimmte Symptomkombination vorliegt und man jetzt eben auch rausgefunden hat, molekularbiologisch, dass viele dieser NCL-Formen auch miteinander zusammenhängen. Man hat jetzt mittlerweile die Beweise. Früher hat man das eben geahnt aufgrund dieser verschiedenen Symptome, dass sie eben mit zueinander gehören. Und jetzt kann man eben auch nachweisen, wie diese betroffenen Proteine in dem Fall auch zusammenwirken.
Ganz konkret, wie äußert sich diese NCL? Woher kommt der Name Kinderdemenz? Welche Symptome haben die Kinder? Wie fallen die überhaupt auf?
Ja, fangen wir mal mit der frühkindlichen Form an, also einer sehr frühen Form von NCL, zählen 1. Das Gen ist da betroffen, ein lysosomales Enzym. Was bedeutet das? Aufgrund des Gendefekts wird ein bestimmtes Enzym nicht mehr produziert. Und diese Krankheiten gehören mit zu den sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Das Lysosom ist der Recyclinghof der Zelle. Die haben wir zum Glück, da kommt also der Zellmüll rein, wird zerkleinert und die Bruchstücke werden der Zelle so zur Verfügung gestellt. Und das funktioniert nicht mehr so richtig bei den NCLs und auch eben bei Zellen 1, wo ein ganz spezielles Enzym betroffen ist. Und was passiert dann? Die betroffenen Kinder, die haben eine psychomotorische Entwicklungsstörung. Es ist so, dass dann schon ja Auffälligkeiten sind, so mit circa 12 Monaten, dass die Kinder gerade mal vielleicht stehen können mit Hilfe anderer, überhaupt vielleicht auch erste Schritte oder überhaupt Bewegungen machen können. Und wenn es weitergeht in der Erkrankung, dass sie gerade mal vielleicht ein Wort sagen können oder einzelne Wörter sagen können, gar nicht weitere Sätze bilden können und hier ein sehr rascher Abbau stattfindet. Es kommen noch weitere Probleme hinzu, epileptische Anfälle, meistens so schon mit 1,5, 2 Jahren und hier ist ein sehr rascher Abbau. Und es tritt eben auch diese Demenz, dieser dieser Entwicklungsrückschritt, kognitive Leistungen, die dann hier in Mitleidenschaft gezogen sind?
Also ich glaube, sehr bedeutend ist, dass alle diese betroffenen Kinder ganz gesund zur Welt kommen und man ihnen bei Geburt überhaupt gar nichts anmerkt. Und so wie Sie das beschrieben haben, jetzt für die frühkindliche Form, es stagniert dann einfach, es geht gar nicht mehr weiter in der Entwicklung. Und das sind so die Momente, die ersten Momente, wo Eltern und die betroffenen Familien sich erstmals Gedanken machen, irgendwas stimmt hier doch gar nicht irgendwie. Oder auch es kommt relativ rasch zum Rückschritt. Das Kind, das vorher stehen konnte, kann plötzlich nicht mehr stehen. Das sind die Dinge, die auffallen. Die NCL2, jetzt muss ich aufpassen mit den Begrifflichkeiten, beginnt etwas später, im späteren Kleinkindalter. Womit fallen die Kinder dann als erstes auf?
Ja, bei den Kindern ist es so, dass sie meistens vorstellig werden, wenn schwere epileptische Anfälle auftreten. Schwer auch in der Form, dass man sie anscheinend medikamentös schwer einstellen kann. Die Kliniker und Experten, Expertinnen des UKEs haben auch eine Studie durchgeführt und festgestellt, dass aber auch schon vorher Auffälligkeiten sind, dass hier auch schon eine Sprachentwicklungsverzögerung, Störung vorliegt, dass die Kinder hier meistens Late Talker sind. Das heißt, die Sprachentwicklung verzögert ist, sie Probleme haben, schon so Drei-Wortsätze zu bilden. Das tritt hier sehr gehäuft auf, eben bei den betroffenen Kindern. Aber es ist natürlich auch ein recht unspezifisches Symptom. Man würde jetzt nicht sagen, überall bei Kindern, wo hier eine Sprachentwicklungsverzögerung ist, wir müssen jetzt alle Logopäden auf jeden Fall informieren. Das ist dann recht unspezifisch. Aber dann kommen auf einmal diese schweren epileptischen Anfälle hinzu. Und dann sollte man auf jeden Fall schon an CL2 denken. Dann kommen im weiteren Verlauf motorische Probleme hinzu, später auch eine Erblindung als weiteres schwerwiegendes Symptom. Motorische Probleme, diese Symptomkombination, Demenz, motorische Probleme, dann auch noch die Demenz und die Erblindung. Wenn man so eine Kombination hat, da sollte man auf jeden Fall an eine NCL-Form denken. Und gerade bei CL2, da gab es auch eine Studie vom UKE her, da wurde gezeigt, nach dem Auftreten eben dieser schweren Symptome der Epilepsie bis zur richtigen Diagnose im Durchschnitt mindestens 19 Monate vergehen. Das eine ganz, ganz wichtige Zeit.
Ja, ein langer Leidensweg und auch verlorene Zeit für die genaue die passgenaue Unterstützung dieser Kinder. Und darum machen wir das ja auch heute, damit wir diese Erkrankung etwas bekannter machen.
Wie lässt sich denn dann überhaupt NCL diagnostizieren? Also es gibt diese Symptome, in Häufungen treten sie auf. Kann man das dann zweifelsfrei feststellen, dass NCL vorliegt, und wie macht man das?
Ja. Früher, wenn wir jetzt so mehrere Jahrzehnte zurückgehen, war es so, dass wenn man diese Symptomkombination hatte und die Vermutung, es sind eben auch genetisch bedingte Erkrankungen, die werden alle, bis auf eine ganz seltene erwachsene Form, werden alle autosomal rezessiv vererbt. Das heißt, Vater und Mutter sind beide Träger bzw. Trägerin der Krankheit. Es kommt bei ihnen aber nicht zum Ausbruch der Krankheit. Das heißt, sie sind sich dessen gar nicht bewusst. Man stellt aber dann fest, dass es eben dann eine genetische Häufung gibt, dass vielleicht ein weiteres Kind auch diese Erkrankung hat. Und früher war es so, dass vor allem die Histologen, Pathologen gefragt waren. Die haben kleine Hautstanzen genommen und sich die Hautzellen unterm Mikroskop, meistens unterm Elektronenmikroskop angeschaut, und diesen Zellmüll, der sich da innerhalb der Zelle ansammelt, den konnte man dann eben unter dem Elektronenmikroskop sehen, und da waren dann ganz charakteristische Einschlüsse. Und als man dann in der Molekularbiologie weitergekommen ist, hat man dann auch die krankheitsauslösenden Gene dann identifiziert, zum Beispiel CL3, zu der Form werden wir ja auch noch kommen. Da wurde das krankheitsauslösende Gen 1995 entdeckt. Bei Zellen 1 und 2, bei diesen beiden Formen, sind lysosomale Enzyme betroffen. Und man kann dann über einen ganz einfachen Test, man nimmt einen Blutstropfen und hat diesen Blutstropfen auf so einer Trockenblutkarte. Und aus dieser Trockenblutkarte kann man dann prüfen, ob die Enzymaktivität reduziert ist oder nicht mehr da ist. Wenn die eben reduziert ist, ist das erstmal ein sehr starker Hinweis, dass es sich um diese NCL-Form handeln könnte. Um das dann nachher abzusichern, würde man dann nochmal das Gen auch sequenzieren, um wirklich dann die jeweilige Mutation dann auch nachzuweisen. So wäre das zumindest bei Zellen 1 und 2 so vom Fortgang. Und insgesamt ist, glaube ich, auch die technische Entwicklung dahin, weil es ja auch immer günstiger wird, die Gene gleich zu sequenzieren, dass man das dann quasi auch immer mehr machen wird.
Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum dauert es trotzdem manchmal so lange vom Auftreten der ersten Symptomatik bis zur Diagnose?
Ja. Weil es eben so selten ist. Und es ist, die ein oder andere Hörerin oder der Hörer mag sich fragen, warum wir das heute thematisieren. Aber so selten es ist, für die betroffenen Patienten und Familien ist es sehr tragisch, weil bis auf eine Ausnahme bei der CLN2-Erkrankung gibt es ja keine Therapie. Das heißt, es ist eine voranschreitende Erkrankung, die mit einer sehr eingeschränkten Lebenserwartung und einem frühen Tod eben endet. Und es ist so, dass wir einfach viel Aufmerksamkeit, vielleicht auch heute mit unserem Podcast dafür gewinnen wollen, um einfach nochmal zu sagen, Forschung ist so wichtig, Forschung ist aber auch teuer. Und dafür braucht es einfach viele motivierte Helfer. Die NCL-Stiftung trägt dazu bei. Aber vielleicht greift das jetzt zu weit. Wir sollten vielleicht noch einmal über die eigentlich häufigste Form sprechen. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf die NCL-Stiftung zurück. Aber die CLN3 ist eigentlich die häufigste in Deutschland vorkommende Form. Wir müssen vielleicht auch mal sagen, wie viele Kinder sind überhaupt betroffen in Deutschland?
Ja, insgesamt. Gerne. Also es ist natürlich bei seltenen Krankheiten an sich immer sehr schwer zu sagen, die genaue Fallzahl. Wir gehen davon aus, wenn wir jetzt die verschiedenen NCL-Formen zusammennehmen, dass in etwa 700 Kinder bundesweit an einer der NCL-Formen leiden. Aber ich mache da auch ein großes Fragezeichen dran. Die Zahl könnte natürlich höher sein, sie kann auch vielleicht ein wenig niedriger sein. Die genauesten Zahlen aktuell führt das UKE, denn am UKE wird das internationale Patientenregister für NCL geführt. Plus, dass da auch eine entsprechende Sprechstunde da ist und auch Verlaufsstudien durchgeführt werden, wo also die Familien regelmäßig vorstellig werden, weil es natürlich wichtig ist, gerade für Therapieentwicklung den Krankheitsverlauf auch weiter zu dokumentieren.
So, CLN3.
Gerne. Bei CLN3 ist es so, dass die Kinder sich bis zum Einschulalter ganz normal, ganz altersgerecht entwickeln. Da sind keine weiteren Auffälligkeiten. Hier geht es jetzt mit einem anderen Symptom als erstes los, mit einer Sehschwierigkeit. Und die Kinder, die erblinden innerhalb von 1 bis 3 Jahren. Was schon schlimm genug ist und von den Kindern auch ganz bewusst wahrgenommen wird. Das ist so das erste Symptom. Das ist bei allen CLN3-Kindern eben, dass diese Netzhaut vor allem als erstes betroffen ist. Parallel findet dann aber auch der geistige Abbau statt, die Demenz. Das macht sich bemerkbar mit schulischen Schwierigkeiten, dass Kinder anfangen, Sachen zu vergessen, die sie vorher konnten, dass sie da auf einmal Probleme haben. Im weiteren Verlauf der Krankheit kommen dann motorische Probleme hinzu. Das macht sich bemerkbar. Die Schritte werden kürzer, sie knicken langsam in den Knien ein, fallen häufiger hin, sind unbeholfener, brauchen Hilfe von anderen Menschen, um überhaupt dann irgendwann stehen zu können. Und irgendwann muss leider ein Rollstuhl dann angeschafft werden. Im Teenageralter kommt dann noch ein weiteres schweres Symptom hinzu, nämlich der Verlust der Sprachfähigkeit. Eingangs schon in der Eingangsmoderation dieses Problem der Wortwiederholung, der Echolalie, der Wortfindungsschwierigkeiten und irgendwann können sich die Betroffenen nicht mehr mitteilen. Obwohl noch ein Sprachverständnis vorhanden ist, das Gehör ist da noch nicht beeinträchtigt. Das heißt, jeder kann sich das vorstellen, wenn man nicht mehr verstanden wird, dass das zu schweren psychischen Problemen führen kann. Aggression, Depression, Frustration. Und im weiteren Verlauf ist es dann so, spätestens im jungen Erwachsenenalter, dass die Betroffenen, die an der sogenannten juvenilen NCL, wo das CLN3-Gen betroffen ist, dann schwere Pflegefälle werden und in der Regel nicht älter als 20, maximal 30 Jahre. Das ist so der Verlauf dieser NCL-Form, die noch nicht behandelbar ist.
Es gibt ja doch viele Parallelen auch zu den Demenzerkrankungen der Erwachsenen, der älteren Menschen. Da gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die man auch voneinander in der ja, Betreuung und Behandlung dieser Patienten auch lernen kann. Was ich gerne nochmal aber erwähnen wollte, also wir haben ja schon gesagt, dass es hier im UKE eine Arbeitsgruppe gibt, die sich mit der Erforschung, aber auch der Betreuung und Behandlung der NCL-Erkrankten befasst. Und es gibt jetzt im Screening-Labor, in das wir das Neugeborenen-Screening einsenden. Jedes Kind kriegt ja nach 48 Stunden einmal einen Stoffwechseltest, das sogenannte Neugeborenen-Screening, der Guthrie-Test. Und im Rahmen dieser Abnahme, ohne dass wir mehr Blut benötigen, kann jetzt das Stoffwechsellabor in Hamburg ein spezielles Screening auf die NCL2-Erkrankung durchführen. Das ist etwas ganz Besonderes. Das läuft als Pilotprojekt seit diesem Sommer. Und erzählen Sie doch nochmal, Herr Stehr, warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, so früh Bescheid zu wissen über diese Erkrankung?
Zum einen ist es natürlich wichtig an sich für betroffene Familien Bescheid zu wissen, dass ihr Kind diese seltene Erkrankung hat. Auch gerade, wenn es um die weitere Familienplanung geht, zu wissen, dass beim weiteren Kinderwunsch auch das nächste Kind an dieser seltenen Erkrankung leiden kann, dass immer ein Risiko von 25% besteht, dass das nächste Kind auch diese Krankheit bekommt. Das ist erstmal wichtig. Das Zweite ist, seit Sommer 2017 gibt es eine zugelassene Enzymersatztherapie für diese seltene Erkrankung. Das UKE war mitführend bei dieser klinischen Studie. Es wurden weltweit 24 Kinder behandelt mit diesem fehlenden Enzym. Es wird ihnen regelmäßig alle 2 Wochen verabreicht, weil das Enzym sich mit der Zeit verbraucht und darum nachgeliefert werden muss. Und die Hälfte der damals teilnehmenden Studienkinder waren hier am UKE. Und es konnte nachgewiesen werden, dass diese Enzymersatztherapie wirklich hilft. Ich möchte jetzt noch nicht von Heilung reden, aber dass man den Kindern wirklich nachweislich helfen kann. Und am meisten profitieren Kinder, wenn sie dieses fehlende Enzym in einer präsymptomatischen Phase erhalten. Also in einer Phase, wo noch die Krankheit nicht ausgebrochen ist, wo noch keine Epilepsie gewesen ist. Denn dann kann man wahrscheinlich den Krankheitsausbruch weiter hinausschieben. Und weil die Ergebnisse so gut waren, versuchen wir jetzt gemeinsam mit dem UKE über das erwähnte Pilotprojekt diese spezielle NCL-Form in das Neugeborenen-Screening zu bekommen, sodass dann hoffentlich irgendwann in der Regelversorgung jedes neugeborene Kind auf diese behandelbare NCL-Form getestet wird. In dem jetzt 3-jährigen Pilotprojekt sollen 300.000 Proben von Neugeborenen in den nächsten Jahren getestet werden. Und ich hoffe dann, dass die Ergebnisse dann zeigen, dass man es dann, wie gesagt, dann flächendeckend für alle Kinder anbieten kann. Denn mit dieser Enzymersatztherapie kann man den Kindern wirklich helfen.
Ja, das wir freuen uns sehr und nehmen auch daran teil und versuchen, möglichst viele Eltern dafür zu gewinnen. Es ist so wichtig, dass auch für diese seltenen Erkrankungen Forschungsarbeit geleistet wird. Es ist natürlich aber so, weil sie so selten sind, gibt es immer ja nur spezialisierte Forschungszentren und auch Versorgungszentren. Und die benötigen natürlich auch Geld für ihre Forschung. Und bei seltenen Erkrankungen ist das oft einfach auch ein Problem, dass dort, die Motivation, die finanzielle Lobby auch ein bisschen fehlt. Und hier kommen Spenden zum Einsatz, hier kommen Stiftungen zum Einsatz. Sie sind ja Vorsitzender der NCL-Stiftung. Berichten Sie doch einmal, was Sie tun können für diese Art der Erkrankung, der seltenen Erkrankung.
Ja, man muss sagen, leider muss es die NCL-Stiftung geben. Es wäre ja gut, wenn eigentlich die Forschung allgemein gefördert werden würde für seltene Krankheiten. Aber das wird noch nicht genügend getan im Bereich NCL. Darum wurde sie 2002 von einem betroffenen Vater, dessen eigener Sohn an CN3 litt und auch verstorben ist, wurde 2002 die NCL-Stiftung gegründet mit dem klaren Ziel, NCL heilbar zu machen. Und das eben über Forschung und Forschungsförderung. Und in meinen Augen muss hier wirklich ein Umdenken stattfinden. Denn wir denken immer nur in Schubladen, das ist die eine Krankheit, das ist die andere Krankheit in Fallzahlen. Aber eigentlich ist es ein Gemischtwarenladen. Es sind Überschneidungen immer gegeben zu den verschiedenen Erkrankungen. Das heißt, gerade von den seltenen Krankheiten, es gibt über 5.000 bis 8.000 verschiedene seltene Krankheiten. Von diesen seltenen Krankheiten könnten wir unheimlich viel lernen für die häufig vorkommenden Krankheiten. Nehmen wir jetzt gerade die erwähnte juvenile NCL. Da gibt es Überschneidungen zu den Augenerkrankungen, zur altersbedingten Makuladegeneration, dem häufigsten Grund für Erblindung im Alter in den westlichen Ländern. Oder auch zu Altersdemenzen. Und es gab gerade kürzlich eine Veröffentlichung, auch eine Schnittmenge zum Alterungsprozess. Man hat sich hier alternde Zellen angeschaut und sich die Recyclinghöfe genommen, die isoliert und geschaut, was sammelt sich denn in diesen alten Lysosomen denn an? Und man hat herausgefunden, dass da ganz spezielle Stoffwechsel-Zwischenprodukte sich ablagern, wie auch bei CLN3. Wir haben also hier eine klare, nachweisbare Schnittmenge zwischen einer seltenen NCL-Form und dem allgemeinen Alterungsprozess. Also ja, man kann da voneinander lernen. Also daher ist es, glaube ich, umso wichtiger, mit Spenden, mit Stiftungsförderung das Thema weltweit voranzubringen. Die NCL-Stiftung versucht eben auch weltweit Forschung zu fördern, nicht nur in Hamburg, nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern, arbeitet auch hier international mit anderen Stiftungen und Selbsthilfegruppen zusammen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn Ihre Hörer und Hörerinnen sagen, Mensch, das ist ein wichtiges Thema, wir helfen hier, sei es zum Beispiel über Spenden oder einfach mal auf Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke zu verzichten und zu sagen, Mensch, stattdessen doch mal hier für einen guten Zweck eine Spende zu leisten. Das wäre natürlich eine riesige Hilfe.
Ein ganz kleines Detail. Ihnen ist ja auch sehr wichtig, die Informationen zu verbreiten, das Wissen zu verbreiten, sowohl unter Ärzten, aber auch genauso unter bei Schülern und Studenten. Sie bieten ja auch Lernmaterialien an, die in der Schule eingesetzt werden können, wo eben die theoretischen Hintergründe anschaulich anhand der NCL nochmal quasi geübt oder durchgespielt werden können. Also vieles Wissenswertes auch auf Ihrer Homepage. Lohnt sich mal ein Blick.
Ja, gerne nachschauen, denn wir haben mehrere Lernpartnerschaften mit Schulen, nicht nur in Hamburg, sondern mittlerweile auch in anderen Städten. Wir arbeiten hier mit Schülerlaboren zusammen, in Berlin mit dem Gläsernen Labor, in Brakel mit dem iLab oder auch ganz neu mit dem KIT in Karlsruhe, um eben auch schon Schüler und Schülerinnen, vor allem in der Biologie-Oberstufe, für seltene Krankheiten zu sensibilisieren. Da nehmen wir dieses Thema und führen dann natürlich an NCL als ein Beispiel für seltene Krankheiten längs. Und zum Beispiel das Mentarium hier in Hamburg, das war unser erster Praxispartner, da wird quasi über einen PCR-Kurs, PCR haben ja mittlerweile, glaube ich, alle schon mal gehört, leider durch Corona, das ist schon eine Diagnostikmethode gewesen, die jahrelang eingesetzt wird bei NCL, da wird quasi die Diagnostik nachgestellt und die Schüler und Schülerinnen sind da zusammen am Zusammenpepetieren und schlüpfen in die Rolle der Diagnostik. Und vielleicht hier noch ergänzend zu zeigen, was man auch für Impulse setzen kann über so ein Schulprojekt, ist es so, dass wir dieses Jahr auch von einer ehemaligen Schülerin dann auf einmal kontaktiert wurden und sie uns dann schrieb, dass sie jetzt gerade in Finnland ist, in einer medizinischen Laboreinrichtung und an einer seltenen NCL-Form forscht. Und wir jetzt auch hier gerade eine Förderung ausgesprochen haben und das ist natürlich schön zu sehen, wenn man das mitgeben kann und vielleicht darüber auch noch die Forschung mit aktiviert wird.
Jetzt haben wir viel über die Forschung gesprochen. Mich würde noch interessieren, was bedeutet eigentlich NCL für die betroffenen Familien und erhalten die eigentlich die Unterstützung, die sie bräuchten?
Ich würde mich so weit rauslehnen, insgesamt für die seltenen Krankheiten, dass nie genügend Unterstützung da ist. Also es ist nicht so, dass jemand einen an die Hand nimmt. Man bekommt diese schwere Diagnose mitgeteilt und steht dann meistens alleine da. Man gucken muss, an wen kann man sich wenden? Wo gibt es vielleicht Fördermöglichkeiten? Wen gibt es da überhaupt? Wir haben einen entsprechenden Elternratgeber auch rausgebracht, wo wir sagen, Mensch, wenn so eine Diagnose erfolgt, erstmal so einen Wegweiser zu haben, an wen kann man sich wenden, wo kann man vielleicht Gelder beantragen, aber wir immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass dann gerade im Bereich der Hilfsmittel dann erstmal Krankenkassen ablehnen, man dann in Widerspruch gehen muss. Und bei manchen Erkrankungen, gerade wie CLN1, CLN2, wo die Krankheit so schnell voranschreitet, kann es dann sein, dass ein Hilfsmittel, wenn es dann irgendwann mal zugesprochen wird nach langer Zeit, dann gar nicht mehr benötigt wird, weil die Krankheit schon weiter vorangeschritten ist. Also da müsste es eigentlich anders sein, gerade so eine schreckliche Diagnose zu bekommen, dass man eigentlich dann viel mehr Hilfe erfahren würde.
Also ich glaube, im Sinne von, was bedeutet das für die Familien, wenn die Diagnose gestellt wird, ist eigentlich klar, dass das bisherige Leben so nicht mehr weitergeht. Es ist klar, dass man relativ zügig sich darauf einstellen muss, dass man eine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung für sein Kind leisten muss und dass man nicht irgendwie noch berufstätig vielleicht sein kann nebenher. Auch das mit großen finanziellen Einbußen. Man braucht ein riesiges Netzwerk. Man braucht die betreuenden Ärzte, die den Augenarzt, den Neurologen. Man ist hoffentlich gut angebunden in einem Zentrum, was sich mit dieser Erkrankung auskennt. Man braucht aber sicher auch Palliativmediziner, die also einfach helfen, mit dieser voranschreitenden Erkrankung so gut es geht eben zu leben. Also was bedeutet das für Ernährung, für die Förderung noch der motorischen Fähigkeiten? Wie kann man ein bisschen noch einfach die kognitiven Fähigkeiten fördern und fordern? Aber das ist in jedem Fall eine lebensverändernde Diagnose für alle Betroffenen einer Familie, also für alle Familienmitglieder.
Ja, es ist wirklich eine hohe Belastung, nicht nur für die Eltern und auch für die gesunden Geschwisterkinder, die es zum Teil da eben auch geben kann natürlich. Die, wenn es gerade um chronisch erkrankte Kinder geht, die gesunden Kinder häufig auch als Schattenkinder bezeichnet werden. Und natürlich auch Großeltern betroffen sind, Lehrer, Lehrerinnen, die Pfleger, Pflegerinnen, also die Kreise, die eine seltene Krankheit zieht wie NCL, sind natürlich viel, viel größer. Und wie Sie auch schon sagten, was dann an Pflege auf einen zukommt, also eine extrem hohe Belastung eigentlich für alle, bedeutet diese Krankheit. Zum Glück gibt es für NCL auch eine Selbsthilfegruppe, die NCL-Gruppe Deutschland, die von betroffenen und verwaisten Eltern ehrenamtlich geführt wird, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, die dann auch ganz wichtige Arbeit leisten über Kinderfreizeiten, die sie anbieten oder eben auch das Thema Trauerbegleitung und auch weitere Themen zu helfen, wenn es darum geht, einen Widerspruch einzulegen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und wir da, wie gesagt, auch eng miteinander zusammenarbeiten. Andererseits vielleicht auch nochmal hervorzuheben, wie erstaunlich das trotzdem auch ist, was für Kräfte bei manchen Familien, bei manchen Eltern mobilisiert werden. Ich bin immer wieder erstaunt, was da für eine Kraft dahinter ist, dass eben Eltern, wie jetzt ein Frank Husemann sagt, ich gründe die NCL-Stiftung, ich nehme das nicht in Kauf, ich möchte das ändern. So gibt es auch in anderen Ländern eben Stiftungen mit einem ähnlichen Schicksal, wo die Eltern Stiftung gegründet haben, sagen, Mensch, wir möchten die Forschung voranbringen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Das ist wirklich wieder erstaunlich und da muss ich sagen, die brauchen einfach noch viel, viel mehr Hilfe, um das Thema voranzubringen.
Ja, wir haben heute viel gelernt über eine Krankheit, die zwar sehr selten ist, aber für die Betroffenen und alle, die mit den Betroffenen zu tun haben, sehr, sehr real und sehr einschneidend.
Und nur um einmal als zum Schlusswort hier nochmal eine Zahl zu nennen, von seltenen Erkrankungen, eine ganz verschiedene, ganz komplexe Erkrankungsbilder, sind in Deutschland 4 Millionen Menschen betroffen. Das ist nicht etwas, die absolute Rarität, sondern in der Summe sind es einfach unglaublich viele. Und darum denke ich, ist für uns alle ja auch ein Auftrag zu sagen, Mensch, mal Augen auf, irgendwie, wo können wir uns vielleicht mal engagieren?
Ja. Es gibt viel zu tun, aber es gibt zum Glück auch viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Die Krankheit ist lange bekannt, aber ich denke, wir sind immer noch ziemlich am Anfang bei der Erforschung dieser Krankheit. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Frank Stehr fürs Kommen und für die Ausführungen und wünsche ganz viel Erfolg noch.
Vielen, vielen Dank.
Für Ihre Stiftung und Ihre Arbeit. Und natürlich auch Dr. Charlotte Schulz. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal bei den Kinderdocs.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.